Das Jahr 2023 ist erst 22 Tage alt und deswegen können wir auch gut noch von Anfang des Jahres sprechen. Und wenn so ein Jahr neu anfängt und wenn man am Anfang eines Jahres steht, dann ist es gar nicht schlecht, wenn man sich selber auch mal fragt, was soll das eigentlich für ein Jahr für mich werden? Soll das ein Jahr sein, das wie jedes andere Jahr einfach an mir irgendwie vorüberzieht? Soll es ein Jahr sein, das kontrolliert ist von Umständen? Oder ein Jahr, das man einfach irgendwie versucht, hinter sich zu bringen? Oder soll das Jahr 23 ein erfolgreiches Jahr sein? Ein Jahr, an dessen Ende du dankbar und zufrieden zurückblickst auf das, was du erreicht hast. Ich möchte uns auch einmal ermutigen zu fragen, was für ein Jahr soll das Jahr 2023 für uns als Gemeinde sein? Ein belangloses Jahr ohne Entwicklung und Veränderung? Oder ein Jahr der Ernte und des Wachstums? Vielleicht denkst du, die Fragen sind irgendwie trivial. Wahrscheinlich wird keiner sich für eine der negativen Antworten entscheiden, sondern alle wünschen sich, dass das Jahr für einen selber erfolgreich und gut wird. Und auch für unsere Gemeinde wünschen wir uns irgendwie, dass in diesem Jahr etwas passiert. Und gleichzeitig denkst du vielleicht, ja, aber das habe ich ja irgendwie auch gar nicht in der Hand. Ich kann das hoffen und erbeten, aber was kann ich denn dagegen schon tun, ob das Jahr gut oder schlecht wird? Die Frage klingt vielleicht rhetorisch, aber ich glaube, jeder wünscht sich das, dass das Jahr 23 ein gutes Jahr wird. Und das wünsche ich mir auch für die Gemeinde. Vielen geht das so. Die sehen ein neues Jahr als Chance, etwas in ihrem Leben anzugehen und zu verändern. Und so gehen viele Menschen mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Einige trauen sich das nicht mehr aus schlechten Erfahrungen. Denn den meisten geht es so, dass diese guten Vorsätze schon in der ersten oder zweiten Woche über den Haufen geworfen werden. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum nimmt man sich etwas vor fürs neue Jahr und schon nach ein, zwei Wochen schleicht sich doch wieder irgendwie die Gewohnheit ein und alles ist irgendwie beim Alten? Ich glaube, dass hinter jedem guten Vorsatz letztlich ein Wert steht. Also etwas, das bedeutungsvoll, wünschenswert, erstrebenswert ist. Also etwas, das wertvoll ist. Zum Beispiel der Wert Gesundheit. Für viele ist der Wert Gesundheit eine Motivation zu sagen, dieses Jahr mache ich etwas anders. Ich höre auf zu rauchen, ich mache mehr Sport, ich esse gesünder, ich will 10 Kilo abnehmen. Und die Frage ist, warum klappt es mit diesen Vorsätzen nicht am Anfang des neuen Jahres? Und ich glaube, es gibt zwei Antwortmöglichkeiten, zwei Gründe, zwei wesentliche Gründe, warum das so ist. Und der erste Grund ist, dass dieser Wert Gesundheit ein Wert ist, der von außen an dich herangetragen wird. Es ist eigentlich gar nicht dein eigener Wert, sondern du merkst irgendwie Druck von außen. Überall strömt es auf dich ein, Gesundheit ist wichtig, findest du irgendwie auch, aber dass es für dich wirklich der Grundwert in dir drin ist, das kannst du vielleicht nicht sagen. Das Problem ist, Werte lassen sich nicht einfach übertragen. Werte sind etwas, das wurde in uns geprägt, in uns hineingelegt im Laufe unserer Entwicklung, sind uns Dinge wichtig geworden und tief in unserem Innersten verankert. Und wir können nicht einfach mal so sagen, das ist jetzt mein neuer Wert. Und die Werte in uns, die prägen letztlich unser Verhalten. Das Verhalten ist das, was an der Oberfläche schlummert, oder das, was unser Verhalten prägt, sind die Dinge, die in uns drin sind, das, was uns wirklich wichtig ist. Und die zweite Möglichkeit, warum es mit den guten Vorsätzen nicht klappt, ist, dass da ein Wert ist, der mit anderen Werten konkurriert. Vielleicht ist Gesundheit wirklich ein Wert für dich. Und du sagst ja, es ist wichtig für mich, dass ich, solange ich lebe, irgendwie gesund bin und ich tue auch etwas dafür. Aber vielleicht gibt es da auch den Wert in dir, den man betiteln könnte, stressfreies Leben. Oder der Wert Genuss. Und wenn dann der Wert Gesundheit und der Wert Genuss miteinander konkurrieren, ja, dann ist es für dich echte Arbeit zu sagen, okay, ich esse im neuen Jahr gesünder, weil es ist leider so, dass die meisten richtig leckeren Sachen nicht die gesündesten sind. Schnitzelpommes, Ich glaube, das ist im Leben von uns Christen ähnlich. Jeder, der ernsthaft mit Jesus unterwegs ist, der wünscht sich eigentlich zutiefst, Jesus ähnlicher zu werden und ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Und gleichzeitig kennt das jeder Christ, dass er Entscheidungen trifft, vielleicht sogar tägliche Entscheidungen trifft, die diesem Wunsch entgegenstehen. In Römer 12, wir haben es gerade in einer etwas anderen Übersetzung gehört, ich lese es mal aus der Schlachterübersetzung. In Römer 12, Vers 2 heißt es, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Paulus könnte hier sagen, passt euch nicht diesem Weltlauf an und verändert euer Verhalten. Denn an unserem Verhalten kann man messen, ob wir den Werten und den Dingen dieser Welt nachlaufen oder ob wir Gott wirklich dienen wollen. Das Verhalten ist das Sichtbare, aber Paulus sagt nicht, ändert euer Verhalten, sondern Paulus sagt, lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes. Und dann könnt ihr prüfen, was der Wille Gottes ist und ihn dann auch leben. Und das kommt dann in den weiteren Versen. Ganz viele Beispiele, wie das aussieht, den Willen Gottes zu leben. Also der Schlüssel, um auf den Wegen Gottes zu gehen, ist nicht irgendwie durch Anstrengung, durch Verstandsanstrengung, durch Muskelkraft oder so unser Verhalten zu ändern, sondern der Schlüssel, um ein neuer Mensch zu werden, ein Mensch, der Jesus Christus ähnlicher wird, ist die Veränderung in uns drin. Und ich glaube, das hat etwas mit Werten zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass die Werte Gottes mehr und mehr unsere Werte werden und dass die Werte in uns, die die Welt geprägt hat, die den Werten Gottes entgegenstehen, mehr und mehr eingetauscht werden gegen die Werte Gottes. Die Herausforderung ist ja nicht, den Willen Gottes zu kennen. Jeder, der sich mit der Bibel beschäftigt, lernt mehr und mehr auch die Gebote Gottes kennen und fängt an zu verstehen, was dahinter steht. Aber die große Herausforderung ist es ja, die Gebote zu halten. Und die Lösung ist eben nicht, ich nehme es mir vor und jetzt strenge ich mich an. Ich habe einen neuen Vorsatz fürs neue Jahr und in diesem Jahr lasse ich diese Sünde und jetzt versuche ich das durch alle Kraftanstrengungen zu erreichen. Sondern die Lösung liegt tief in unserem Inneren. In Jeremia 31, Vers 33 wird eine Verheißung ausgesprochen und ein Teil davon heißt es, ich will mein Gesetz, und das sagt Gott, in ihr Inneres legen und auf ihr Herz schreiben. Und das ist ein Unterschied, ob du vom Verstand her den Willen Gottes kennengelernt hast oder ob der Wille Gottes wirklich auf deinem Herz steht und du von Herzen dir wünschst, diesen Willen zu tun und von Herzen den Willen Gottes liebst. Dass du nicht nur sagst, ja, ich verstehe, dass Gott das sagt, ja, aber so richtig gefallen tut mir diese Regel nicht, aber wenn ich mich genug anstrenge, schaffe ich das vielleicht. Nein, dass der Wille Gottes auf unser Herz geschrieben steht, meint, dass wir in voller Übereinstimmung mit dem Willen Gottes sind. Dass wir sagen, ja, ich liebe den Willen Gottes, weil ich darin das gute Wesen Gottes erkenne. Also nicht kopfmäßiges Verstehen von Geboten und mühevolles Befolgen, sondern von Herzen annehmen und lieben und deshalb leben. Und das hat etwas mit Werten zu tun und deswegen gab es ja im letzten Jahr in der Bibelstunde die Wertereihe, wo wir den Werten Gottes auf die Spur kommen wollten. Und wenn man sich mit den Werten Gottes beschäftigt, dann merkt man schnell, die ganze Bibel ist voll mit Werten. Und man könnte die Werte wahrscheinlich gar nicht alle aufzählen. Und deswegen war die Idee mal zu gucken, kann man diese Werte zusammenfassen? Ist es möglich, diese Werte zusammenzufassen zu Kernwerten? Und dabei sind in der Arbeit 4 Kernwerte hinausgekommen. Und an diesen 4 Kernwerten haben wir in der Bibelstunde gearbeitet und wir wollen in diesem Jahr uns Zeit nehmen, uns diesen 4 Kernwerten zu widmen. Und im ersten Halbjahr dieses Jahres werden wir unterschiedliche Predigtreihen zu diesen vier Kernwerten hören, um sie kennenzulernen und zu entdecken, dass es ganz viel auch mit unserem praktischen Leben zu tun hat. Und das zweite Halbjahr soll dann darin münden, dass wir anfangen, diese Werte wirklich zu leben. Und ich wünsche mir, dass das praktisch sichtbar wird. Und ich möchte euch heute diese vier Kernwerte einmal kurz vorstellen. Der erste Kernwert, der letztlich für jeden Christen persönlich gilt, aber den wir auch als Gemeinde als ersten Kernwert formulieren wollen, ist: Wir lieben Gott. Wir lieben Gott. Eigentlich total simpel. In Matthäus 22, da wurde Jesus gefragt: Was ist das größte Gebot? Und Jesus hat gesagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Das ist das höchste Gebot. Es gibt kein wichtigeres Gebot, als du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Und ein Gebot der Liebe kann kein moralischer Anspruch sein. Wenn wir über die Regeln Gottes nachdenken, dann denken wir, es geht um eine Moral. Aber an diesem Gebot merken wir, dass es für Gott gar nicht am wichtigsten ist, dass wir irgendwelche Regeln befolgen. Das Wichtigste für Gott ist Beziehung. Denn das Ergebnis von Liebe ist immer Beziehung. Das, was Gott am wichtigsten ist, ist eine Liebesbeziehung zu uns, wie von einem guten Vater zu seinem Kind. Deswegen ermutigt uns der Heilige Geist, Gott mit Abba, Vater, Papa anzusprechen. Weil Gott nicht irgendwie ein entfernter, distanzierter Gott ist, sondern ein Gott der Beziehung, ein Gott der Nähe, der zu uns sagt: Du bist mein Kind, ich liebe dich und ich möchte, dass auch du mich liebst. Hinter dem Wert steckt also: Wir lieben Gott. Und das bedeutet, dass unsere Gemeinde ein Ort sein soll, an dem Menschen in eine Beziehung zu Gott treten können und in der Beziehung zu Gott wachsen können. Die Friedenskirche soll ein Ort sein, an dem Menschen in eine Beziehung zu Gott treten, in eine Liebesbeziehung zu Gott und in der Beziehung zu Gott wachsen sollen. Und diese Liebesbeziehung zu Gott, die beginnt mit der Liebe Gottes zu uns. In Römer 12, Vers 1 beginnt, das heißt es: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also die Reaktion, dass wir uns Gott hingeben und sagen: Dir gehört mein Leben, dir will ich gehören, dir will ich dienen, hat einen Ursprung, nämlich die Barmherzigkeit Gottes. Und Gott hat uns Barmherzigkeit erwiesen, weil er uns so sehr liebt. In Römer 5, Vers 8, da lesen wir das. Wenn ihr schafft, schneller aufzuschlagen als ich, seid ihr gut? Römer 5, Vers 8. Da heißt es: Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Weißt du, was diese Bibelstelle bedeutet? Es bedeutet, dass es keinen einzigen Moment in deinem Leben gab, an dem du irgendetwas hättest tun müssen, um dir die Liebe Gottes zu verdienen. Gott hat dich zu jedem Zeitpunkt geliebt, auch als du noch Sünder warst. Und als an dir nichts war, was Gott hätte gefallen können, weil du komplett in der Sünde verdorben warst, hat Gott dich schon so sehr geliebt, dass er bereit war, für dich alles zu geben. Gott hat dich zuerst geliebt. In einigen Versen vorher, in Römer 5, Vers 5 heißt es: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist ein schöner Ausdruck. Bei uns zu Hause ist es so, dass wir so ein bisschen darauf achten, dass sich unsere Kinder gesund ernähren. Aber zu besonderen Anlässen gibt es dann auch mal die Orangenlimonade, nenne ich es ja mal. Wir wollen hier keine Schleichwerbung machen, deswegen halte ich hier auch ganz fest zu, was das für ein Getränk hier ist. Ja, und es ist dann aber so, wenn dann dieser besondere Moment ist, Weihnachten, Silvester, irgendein Geburtstag, manchmal auch ein Sonntag, dann wünschen unsere Kinder natürlich völlig heiß auf die Orangenlimonade, dass man dieses Glas randvoll macht. Bis oben hin, ja. Man darf das Glas nicht mehr bewegen, ja, sonst würde was rauslaufen. Aber wir als verantwortungsvolle Eltern, wir sagen, ja, ich gebe dir erstmal ein bisschen und dann guckst du mal, ob du es schaffst. Wenn du dann noch Durst hast, ja, vielleicht kriegst du dann noch ein bisschen. So ist das mit der Liebe Gottes nicht. Hier heißt es nicht, und Gott hat uns etwas von seiner Liebe ins Herz gegeben. Ja, hat erstmal geguckt, ob wir die Liebe verkraften können. Und wenn wir damit mit der Liebe Gottes gut umgehen, ja, vielleicht gibt er dann auch noch ein bisschen mehr. Hier steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das heißt, Gott gießt und gießt und gießt und gießt und gießt und gießt weiter und weiter und weiter und weiter. Und Gott hält nichts von seiner Liebe zurück. Dass die Liebe ausgegossen ist, heißt, dass sie ausgegossen ist. Ja, er spart nicht mit seiner Liebe. Und es ist, glaube ich, so wichtig für uns zu verstehen, dass das so ist, dass Gott nicht mit seiner Liebe spart. Ich selber habe ganz lange dieser komischen Lüge geglaubt, dass er manchen Menschen mehr von seiner Liebe gibt. Dachte immer, so viele Menschen erleben die Liebe Gottes und ich erlebe sie nicht. Also irgendwie spart Gott bei der Liebe bei mir. Aber wenn es hier heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, dann ist sie ausgegossen in dein Herz und in mein Herz. Und zwar komplett. Er spart nicht. Und das Schöne an diesem Bild ist, dass die ausgegossene Liebe zu einer überfließenden Liebe wird. Und diese überfließende Liebe Gottes zu uns ist letztlich die Grundlage unseres Lebens als Kinder Gottes. Gott verlangt nicht von uns als irgendwie ein egozentrischer Gott, dass wir ihn lieben, weil er das braucht, dass ihn viele Menschen anbeten und irgendwie verherrlichen und dadurch fühlt er sich besser. Nein, Gott liebt uns. Er gießt die Liebe aus und schafft damit eine Grundlage für unser Leben. Und wenn wir dann voll sind mit der Liebe Gottes, dann erst können wir diesem Gebot gerecht werden und ihn lieben. Und wenn wir das verstanden haben, dann verstehen wir auch, warum es ein Wert ist, Gott zu lieben. Keine Regel, sondern ein Wert. Nur erfüllt von der Liebe Gottes können wir Gott lieben, indem wir ihn dann anbeten, erheben, ihn preisen, indem wir mit ihm leben, also ihn suchen in unserem Alltag und versuchen, unseren Alltag mit ihm zu gestalten, indem wir ihn immer besser kennenlernen, seine Wege immer mehr lieben lernen, seinen Willen immer mehr lieben lernen. Und dann noch lernen, ihm zu gehorchen. Und ich wünsche mir, dass 2023 ein Jahr wird, wo wir uns gemeinsam ganz neu ausstrecken nach dieser Liebe Gottes, die nicht eine theoretische Wahrheit ist. Ja, ich weiß vom Verstand her, dass Gott mich liebt. Nein, die Liebe ist nicht ausgegossen in dein Verstand, sondern in dein Herz. Und das heißt, es darf etwas sein, was zu deinem tiefsten Bewusstsein wird. Das sein, das zu deinem Erleben gehört. Es darf etwas sein, was zu deinem Fühlen gehört, dass Gott dich liebt. Ich glaube, dass 23 ein Jahr sein kann, an dem unsere Beziehung zu Gott ganz neu belebt wird, wo wir halbherzige Nachfolge ablegen und wieder anfangen, ihm entschieden zu folgen. Aber der Schlüssel ist die Liebe Gottes. Der zweite Wert ist dann, wir lieben Menschen. Wir lieben Gott und wir lieben Menschen. Jesus sagte, das größte Gebot ist es, Gott zu lieben, aber das zweite Gebot ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten erfüllt sich das ganze Gesetz und die Propheten. Das finde ich auch so eine krasse Aussage. Letztendlich erfüllt sich alles an Geboten, das du in der Bibel findest, in diesen beiden Geboten der Liebe. Und eigentlich ist das zweite Gebot eine logische Konsequenz aus dem ersten. Denn wenn Gott alle Menschen liebt, dann muss Gott zu lieben auch bedeuten, dass man seine Mitmenschen liebt. Weil Gott zu lieben bedeutet, das zu lieben, was er liebt, und das zu hassen, was er hasst. Das taucht nämlich zum Beispiel auch in Römer 12 dann auf, dass wir das Böse hassen sollen und festhalten sollen am Guten. Und wenn Gott jeden anderen Menschen liebt, dann ist es nur völlig logisch, dass wir auch jeden anderen Menschen lieben. Wie könnte man behaupten, Gott zu lieben, wenn man etwas oder jemanden hasst, den Gott liebt? Und gleichzeitig muss man sagen, wer erfüllt ist von der Liebe Gottes, von dieser überfließenden Liebe Gottes, der wird auch automatisch das lieben, was Gott liebt, und den lieben, den Gott liebt. Und ich glaube, dass das in der Gemeinde sichtbar werden muss. Wir lieben Menschen. Es ist die Bestimmung von Gemeinde, ein Ort der Liebe zu sein. Ich glaube, Gemeinde sollte ein Sehnsuchtsort sein. Nicht nur, weil Gemeinde ein Ort ist, wo wir die Liebe Gottes erleben können, sondern auch, weil Gemeinde Gemeinschaft bedeutet, eine Gemeinschaft der Liebe. Ich finde es genial, dass wir das Zoom-Angebot haben. Es gibt Menschen, die eine große Sehnsucht nach Gemeinde haben, die sich wünschten, endlich mal wieder hierher zu kommen, aber ihre Gesundheit lässt es nicht zu. Und so können sie etwas Nähe zu uns haben. Manche wählen sich mit dem Telefon ein. Sie drücken diese lange Nummer, die gedrückt werden muss, und dann können sie sich per Telefon einwählen und sind wenigstens so dabei, dass sie diesen Gottesdienst hören. Ich grüße euch ganz besonders an diesem Morgen, euch, die ihr am Telefon dabei seid. Wir sind mit euch verbunden und wir lieben euch. Aber auf der anderen Zoom-Seite frage ich mich, was das über uns als Sehnsuchtsort aussagt, wenn es Menschen vorziehen, zu Hause zu bleiben, anstatt diese direkte Gemeinschaft zu genießen. Ich frage mich, warum es eine so große Gruppe von Menschen in der Gemeinde gibt, also Menschen, die auf dem Papier zu uns gehören, aber für die diese Gemeinde kein Sehnsuchtsort mehr ist. Man ist dann sehr schnell und zeigt mit dem Hand auf andere und sagt, oh ja, der kommt ja gar nicht mehr, was ist mit dem los? Aber wenn wir ein Sehnsuchtsort sind, dann haben Menschen auch Sehnsucht danach, wieder Gemeinschaft mit uns zu haben. Wir lieben Menschen, es ist ein hoher Wert. Ein Wert, den Gott uns schenken muss. Immer wieder neu schenken muss. Denn die Liebe zu Menschen, die wird immer angegriffen sein. Das passiert so schnell, dass man nicht mehr liebevoll mit Menschen umgeht oder nur mit einigen Menschen liebevoll umgeht, wenn man andere meidet. Dieser Wert bedeutet, dass jeder dazu beiträgt, dass sich Menschen in unserer Mitte willkommen fühlen. Es bedeutet, dass Menschen, die am Rand stehen, dass ihnen nachgegangen wird. Es bedeutet, dass Menschen, die in Not sind, geholfen wird. Es bedeutet, dass jeder in der Gemeinde auch einen vertrauten Kreis hat, in dem man Persönliches teilen kann. Wir können nicht alle großen oder kleinen seelsorgerlichen Probleme hier in der Gottesdienstgemeinschaft teilen. Das heißt, wir brauchen den kleinen Kreis, wo ich weiß, hier kann ich offen sein und keiner wird es aus diesem Kreis hinaustragen. Wir lieben Menschen bedeutet, dass wir einander uns unterstützen, in der Beziehung zu Gott zu wachsen. Und ich finde Römer 12, die Passage von 9 bis 18, total eindrücklich, weil dir so viel darüber gesagt wird, was es bedeutet, einander zu lieben. Ich lese es nochmal. Es fängt an mit, die Liebe sei ungeheuchelt. Und allein über ungeheuchelte Liebe könnte man wahrscheinlich schon Predigten füllen. Eine echte Liebe. Und ja, wer müsste nicht bekennen, allein bei diesem Satz, dass man sich Liebe für seinen Nächsten schenken lassen muss. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Ja, also du siehst, es kommt jemand auf dich zu, der möchte dich zum Beispiel loben und du sagst, nein, bevor er mich lobt, lobe ich ihn. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in der Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft, segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösen, sondern seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Ich wünsche mir, dass 2023 ein Jahr wird, in dem wir gemeinsam neu entdecken, wie Gemeinde zu einem Sehnsuchtsort werden kann. Wo jeder von uns neu entdeckt, wie er dazu beitragen kann, dass wir eine starke Gemeinschaft sind. Der dritte Wert, den wir formuliert haben. Also wir lieben Gott, wir lieben Menschen. Und der dritte Wert ist, wir geben unser Bestes. Dieses Doppelgebot der Liebe ist wahrscheinlich so die zentralste und wichtigste Aussage in den Evangelien. Ja, das die größten Gebote, mit denen man das ganze Gesetz und die Propheten erfüllt. Aber es gibt eine zweite, ganz zentrale Auftrage, die unser Christsein prägen sollte, und das ist der sogenannte Missionsauftrag. Und dieser Missionsauftrag ist in zwei zentralen Bibelstellen ausgedrückt. Und das erste ist Matthäus 28, Vers 19 und 20. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltendzeit, bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Der Schwerpunkt in diesem Missionsauftrag ist der Aufspruch, machet zu Jüngern alle Völker. Und wenn es darum geht, zu Jüngern zu machen, dann wird daraus deutlich, dass mit unserer Erwählung und Erlösung auch Berufung einhergeht. Wir sollen nicht einfach nur zu Kindern Gottes werden und uns dann hinsetzen und warten, bis Jesus Christus wiederkommt, sondern ein Jünger zu sein heißt, die Nachfolge Jesu aktiv zu gestalten. Deine Berufung ist es, Christ zu sein, aber es ist auch, Jünger zu sein. Gott möchte dich gebrauchen, um sein Reich in dieser Welt zu bauen. Gott möchte dich gebrauchen, nicht nur den Pastor, sondern er möchte dich gebrauchen, um sein Reich in dieser Welt zu bauen. Du spielst eine Rolle in den Plänen Gottes. Du bist ein Teil der Strategie Gottes, um diese Welt zu retten. Ich glaube, dass ein erfülltes Leben als Christ zwei Dinge beinhaltet. Wenn du dich fragst, wie kann mein christliches Leben erfüllt werden? Zum einen ist es die Ruhe in der Gewissheit, dass Gott dich aus Liebe gerettet hat. Du kannst ruhen in der Gewissheit, ich bin gerettet und nichts kann mich aus der Hand Gottes reißen. Das kann mir niemand mehr stehlen, dass ich ein Kind Gottes bin, ich bin gerettet. Ja, das schenkt Erfüllung. Aber das Zweite, da dürfen wir nicht stehen bleiben, das Zweite ist, Gott zu dienen. Ein erfülltes Christsein erlangst du, wenn du anfängst, Gott zu dienen und dazu beiträgst, dass sich Gottes Ziele in dieser Welt verwirklichen. Mit anderen Worten, es bedeutet, ein Werkzeug Gottes zu sein. Das wird uns in Römer 12 auch deutlich gemacht, in den Versen 3 bis 8, in denen es auch um die Gaben des Geistes geht und wo Gemeinde verglichen wird mit einem Leib. Und hier wird deutlich, Gott baut sein Reich durch seine Gemeinde, also durch jeden Einzelnen von uns und jeder spielt eine Rolle. Und das wird in dem Wert, wir geben unser Bestes, ausgedrückt. Und das darf nicht missverstanden werden. Also man kann dieses, wir geben unser Bestes, auch in einer falschen Weise zu verstehen. Dein Bestes zu geben bedeutet nicht, dass du Kraft und Zeit für etwas verschwendest, für das du nicht gemacht bist. Ich bin zum Beispiel mega schlecht in Sachen Computer und Design und solchen Dingen. Ja, und die Gemeinde könnte jetzt auf die Idee kommen, Mensch, als Pastor kriegst du doch Geld. Also hast du ja auch Zeit und kannst Zeit dafür aufwenden, zum Beispiel einen ansprechenden Flyer für die Gemeinde zu entwerfen und zu gestalten. Ja, das wäre nicht besonders weise, mir diesen Auftrag zu geben. Ich könnte wirklich mein Bestes geben. Ich könnte mich hinsetzen und mich in Programme einlesen und versuchen, mir da irgendwas beizubringen. Und dann würde ich mich unter viel Stress, unter viel Tränen, unter viel Anstrengung und Frust hinsetzen und irgendwas hinkriegen. Und ich könnte am Ende auch sagen, sorry, ich habe wirklich mein Bestes gegeben. Aber das ist nicht was mit, ich gebe mein Bestes gemeint ist. Das Ergebnis von dem, was ich da geleistet hätte, wäre nicht ansatzweise so gut wie von jemandem, der in diesem Bereich eine Begabung hat. Und wenn man ihm die Auftrag gibt, hast du nicht Lust, einen Flyer für die Gemeinde zu erstellen, der ansprechend ist und andere Leute einlädt, hierher zu kommen? Er würde sich wahrscheinlich mit Freude und Leidenschaft, ohne Stress hinsetzen, gerne Zeit investieren, vielleicht sich sogar in diesem Projekt verlieren und gar nicht merken, wie die Zeit verfliegt. Und am Ende wäre es ein mega Ergebnis. Dein Bestes zu geben bedeutet, mit ganzer Kraft und Leidenschaft das einzusetzen, was Gott in dich hineingelegt hat. Mit ganzer Kraft und Leidenschaft das einsetzen, was Gott in dich hineingelegt hat. Eine Bibelstelle dazu aus dem 1. Petrusbrief, 1. Petrus 4, die Verse 10 und 11, da heißt es, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dient einander nicht mit der Kraft oder der Zeit, die du eben gerade so hast, in jeder Situation, mit allem, was du hast oder nicht hast, sondern dient einander mit der Gnadengabe, die du empfangen hast. Also du hast etwas von Gott empfangen, er hat dir etwas gegeben, dir persönlich anvertraut, mit dem du dienen kannst. Und wenn jemand redet, so redet er es als Aussprüche Gottes. Du sollst nicht deine eigenen Gedanken verkünden, sondern darfst das weitergeben, was dir Gott geschenkt hat, aufs Herz gelegt hat. Und wenn du anderen dienst, dann tust du es nicht aus deiner Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. So wird es uns hier gesagt. Wie wäre es, wenn 2023 ein Jahr wird, in dem wir gemeinsam neu entdecken, in welchem Bereich Gott dich gebrauchen möchte. Ein Jahr, in dem Gott neue Berufung in dir, über dir ausspricht oder die Berufung, die er in dich hineingelegt hat, rauskitzelt und sich deine Rolle in der Gemeinde verändert. Könnte es sein, dass Gott mit dir mehr vorhat, auch in dieser Gemeinde? Und das ist übrigens nicht eine Sache, die abhängig ist vom Alter zum Beispiel. Ich habe keine Bibelstelle in der Bibel gefunden, in der es heißt, die Gnadengaben sind für die Jungen. Und je älter du wirst, desto mehr nehmen die Gnadengaben ab. Und irgendwann darfst du dich zurücklehnen oder musst dich damit abfinden, dass Gott eben halt nur noch darauf wartet, dass du endlich bei ihm bist. Nein, die Gnadengaben, die sind dir geschenkt. Ein Geschenk nimmt Gott, glaube ich, nicht zurück. Also auch für älter gewordene Leute kann 23 ein Jahr werden, wo Gott neu zeigt, hier, ich habe noch etwas für dich. Und hier ist noch etwas, das kann der Gemeinde zum Segen werden. Ganz schnell noch, ich predige schon 35 Minuten. Der vierte Wert, den möchte ich euch trotzdem nicht unterschlagen. Wir verbreiten Hoffnung. Die zweite Version vom Missionsauftrag steht in Markus 16. Und da heißt es in Vers 15, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Man könnte sagen, dass dieser Wert das Ziel letztlich von den Werten ist. Der Anfang ist die Liebe, da Das ist der Grund, die Grundlage für alles, was Gott von uns möchte. Und das Ziel ist, dass sich das Evangelium in dieser Welt ausbreitet. Das ist das Ziel von unserer Gemeinde, aber das Ziel von deiner Berufung, das Ziel von jeder Unterstützung, jeder Zeit, die du hier hineinlegst, dass Menschen das Evangelium, die rettende Botschaft von Jesus Christus hören, damit sie Jesus als ihren Retter annehmen. Eine Gemeinde, die das Ziel aus den Augen verliert, eine Gemeinde, die aufhört oder noch nie dieses Ziel mit ganzer Kraft verfolgt hat, die verfehlt ihre Berufung. Eine Gemeinde, die nicht daran arbeitet, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, verfehlt ihre Berufung und ist nicht auf dem Weg Gottes. Das ist der Auftrag, der wesentliche Auftrag, den Gott seinen Jüngern gegeben hat. Weil Gott begnügt sich nicht mit den wenigen Christen, die Gott schon erkannt haben. Er möchte alle Menschen. Und es ist nicht zu erklären, scheint für uns paradox, dass der allmächtige Gott irgendwie auf unvollkommene Menschen baut, um diese große Mission zu vollenden. Aber so ist es halt. Gott baut auf uns. Aber ich glaube auch, dass wenn wir nicht anfangen, diesen Auftrag zu leben und wenn wir als Gemeinde nicht eine Gemeinde sind, die diesen Auftrag lebt, dann wird Gott andere Menschen senden. Weil dieser Auftrag ist Gott so wichtig, als dass er darauf warten kann, dass eine Gemeinde aufwacht und so sagt, dafür leben wir. Da geben wir alles, da legen wir alles rein. Und ich wünsche mir, dass das neue Jahr, dass das Jahr 23 ein Jahr wird, wo wir gemeinsam neue Wege suchen, kreative Wege, lebendige Wege, um Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Seid ihr dabei? Das alles beginnt mit der Liebe, die überfließt. Die Liebe, die Gott uns schenkt. Eine Liebe, die uns verändert und uns Liebe für ihn schenkt, Liebe für jeden Menschen, die uns Leidenschaft schenkt, in der Gemeinde mitzuarbeiten und Gaben einzubringen, aber eine Liebe auch, die uns treibt zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen, weil diese Liebe möchte, dass Menschen Jesus erkennen und gerettet werden. Ich glaube, dass die Liebe ausgegossen in unsere Herzen eine Zusage ist, auf die jeder bauen kann und mit der jeder rechnen kann. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, ich sehne mich eigentlich danach, genau diese Liebe zu erleben. Und ich habe das jetzt irgendwie gehört und habe immer vom Verstand her auch gewusst, ja, Gott liebt mich. Aber ich wünsche mir so sehr, das zu erleben, was es bedeutet, das auch vom Herzen zu wissen und zu spüren. Und ich glaube, dass Gott das schenkt. Er gießt voll aus. Und ich möchte jetzt mit dir beten, wenn du sagst, ja, ich sehne mich danach und ich möchte das erleben und ich glaube, dass Gott mir das schenkt, dann will ich mit dir beten, wenn du sagst, ja, diese Liebe, die Gott ausgegossen hat, Die möchte ich nicht nur vom Verstand her wissen, sondern ich möchte das spüren. Ich will mich geliebt fühlen. Wenn meine Kinder zu mir sagen, Papa, hast du mich lieb? Ja, oder wenn sie kommen und sagen, ich möchte mit dir kuscheln oder gedrückt werden, dann meine ich irgendwie so und sage, ja, mein Schatz, ich hab dich lieb. Ja, sondern dann möchte ich nicht nur, dass sie vom Verstand oder mit ihrem Ohr hören, ich liebe dich, sondern ich nehme sie in den Arm. Und kuschel dann mit ihnen, damit sie das fühlen. Denn dieses Fühlen der Liebe gibt Gewissheit, dass das, was ich vom Verstand her erlebt habe, dass das wirklich wahr ist. Wenn du das erleben möchtest, dann mache ich dir Mut, jetzt aufzustehen und dann bete ich in dem Vertrauen, dass Gott ausschenkt, was er ausgegossen hat und versprochen hat. Himmlischer Vater, du bist ein Gott der Liebe. Du bist die Liebe selbst. Und du hast uns schon immer geliebt. Und es war nie dein Anspruch, dass wir etwas tun müssten, um deine Liebe zu verdienen. Du schenkst sie uns einfach. Und in dem Moment, wo wir dich als unseren Retter erkannt haben, da haben wir das verstanden. Ja, du liebst uns. Aus Liebe hast du alles für uns gegeben. Ja, aber es ist unser Wunsch, Herr, diese Liebe wirklich in uns zu haben. Nicht nur als Information, sondern als eine innere Gewissheit, die uns eine übernatürliche Freude schenkt. Und dieses Bewusstsein, dieses Fühlen, ja, ich bin geliebt. Und du siehst unsere sehnsüchtigen Herzen. Und ich danke dir, dass du uns mit unserer Sehnsucht nicht zurückweist, sondern dass du gibst, Herr. Und ich bitte dich, dass das jetzt passiert, Herr. Dass du diese Liebe ganz neu ausgießt. Und wir das in unserem Herzen begreifen. Ja, ich bin geliebt. Und ich bitte dich, dass du so viel gießt, dass es überfließt. Dass es aus uns raussprudelt. Diese Freude, diese Sicherheit. Ja, diese überfließende Liebe, dass wir selber auch zu Menschen werden, die anderen Liebe schenken. Du bist gut, Herr. Ich danke dir für das, was du uns gibst. Amen.